Hallo, ich bin Florian, ich bin Fotograf, Kommunikator, mach was mit Medien und mir gegenüber sitzt.
Dir gegenüber sitzt Marco, Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dad und zusammen sind wir die echten Papas. Und heute sind wir nicht zu zweit hier im Studio, sondern zu dritt. Wir haben einen Gast.
Richtig, und zwar die Patricia.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Und Patricia haben wir auch durch einen Podcast kennengelernt, nämlich durch den unseren, sagen wir Mamas? Echte Mamas? Schon, ne?
Ja.
Genau.
Klar, die echten Mamas. Zu jedem echten Papa gehört eine echte Mama.
Richtig. Gut läuft. Und ausschlaggebender Grund war, also wir alle, ne, Familie, Kinder sind sehr wuselig. Wuselige Familien bedeutet auch hin und wieder immer Chaos.
Also immer Chaos, ehrlich gesagt.
Ein Chaos verursacht was? Stress.
Stimmt.
Und davon haben wir Väter und alle Mütter ja doch eine ganze Menge im Leben. Und selbst wenn man mal selber sehr viel ordentlich war mit Einzug der Kinder, mit Baby, kommen natürlich eine ganze Menge neue Sachen dazu. Chaos entsteht. Und,
und Kinder sind ja per se unordentlich, oder? Ich habe noch nie ein ordentliches Kind erlebt. Also vielleicht werde ich heute noch was Neues erfahren.
Aber in dir steckt
erfahren.
Ja auch noch, also das Kind im Manne, ne?
Genau, und die
Unordnung. Kleine Marco. Aber wer was ändern möchte, es gibt aktuell einen großen Trend, nämlich die KonMari-Methode.
KonMari.
Und von der Japanerin Marie Kondo. Und also sie erklärt in ihren Bestsellern, in Büchern, als auch mittlerweile auf Netflix, zu einer eigenen Netflix-Serie.
Spannend. Sie ist schon weit gekommen.
Also früher hat man gesagt, wenn man es nach Hollywood geschafft hat, dann hat man es geschafft. Jetzt heißt es Netflix. Und sie zeigt dort, wie man unnötigen Ballast loswerden kann. Und wir haben die Patricia mal eingeladen, weil sie ist nämlich offiziell zertifizierte KonMari-Beraterin.
Consultant.
Und,
richtig.
Hallo Patricia.
Hallo Florian.
Also Chaos-Consultant sozusagen.
Ja, also Professional Organizer.
Professional Organizer. Aber bevor wir von dir einen Crashkurs im richtigen Aufräumen bekommen, stell dich doch gerne einmal vor und auch die KonMari-Methode. Was genau steckt dahinter? Also wer ist Marie Kondo?
Ja, erstmal zu mir. Ich heiße Patricia Knötsch und wohne hier in Hamburg in den schönen Verlanden. Wohne hier schon, glaube ich, seit 30 Jahren und liebe Hamburg. Marie ist aus Tokio und man weiß ja, dass Tokio einer der Städte ist mit den kleinsten Wohnungen.
Stimmt, ja.
Da muss man schon sehr ordentlich sein, glaube ich, per se. Marie hat mit 5 schon angefangen, so Haushaltszeitschriften, wir haben die in Deutschland, glaube ich, also gut, Housekeeping kennt man vielleicht aus England, diese wo drin steht, wie man richtig Ordnung hält und aufräumt und was ist hier so praktische Haushaltstipps.
Wir haben schöne Wohnungen, glaube ich. Ne?
Ja, und Bella und Tina und so.
Ja, eher so Bella vielleicht. Ne? Aber so richtig echt haben wir so eine Vergleichsmagazin haben wir, glaube ich, nicht in Deutschland.
Okay.
Auf jeden Fall hat sie die schon mit 5 gelesen und das hat sich dann so praktisch durch, das war der Anfang. In der Schule hat sie dann in den Pausen lieber aufgeräumt, als draußen auf dem Hof zu spielen.
Okay, also das scheint ja in der Tat schon ein sehr ordentliches Kind, sehr früh gewesen zu sein, die Marie.
Also, da gibt es doch Ausnahmen. Man ist überrascht. Und sie hat auch im Verlauf dann Soziologie studiert und hatte auch das Schwerpunktthema Aufräumen. Also das war immer irgendwie ihr ständiger Begleiter. Hat natürlich erstmal in ihrer Familie dann aufgeräumt, also sie jetzt so in ihrem Teenage-Alter. Und hat dann auch ein paar Fehler gemacht, die sie, darüber schreibt sie auch offen. Und weiß jetzt aber, wie es besser geht. Also dass man zum Beispiel, wenn man mit jemandem aufräumt, dass es nur dann okay ist, wenn derjenige auch das Einverständnis gibt. Also nicht wie jetzt so zum Beispiel in Beziehungen, ne? So nach dem Motto, er ist gerade nicht da und die Schlabberhose meinen die Leiden, die dann wegzutun, das wäre nicht so die beste Idee. Daraus hat sie dann auch gelernt und dann hat sie diese KonMari-Methode im Verlauf sozusagen sowas von perfektioniert, dass es dann dieses Endprodukt jetzt geworden ist.
Mhm. Und wie genau bist du mit der Methode das erste Mal in Kontakt gekommen? Oder was hat dich dazu veranlasst, zum Consultant zu werden?
Das war einfach mal so ein trüber Dezembertag. Ich hatte einen Trauerfall in der Familie und habe gedacht, ach, wie komme ich denn jetzt hier so aus meinem Loch raus? Und gedacht, ich habe immer anspruchsvolle Literatur gelesen auf Englisch und habe gedacht, ach, jetzt möchte ich einfach mal so ein leichtes Buch haben, so ein Urlaubsbuch oder sowas, und habe da in die Bestsellerlisten geguckt und ich war von dem Titel so angetan, dieses Life-Changing Magic. Auf Tidying Up heißt es, aber eben halt nicht nur aufräumen, sondern dieses Life-Changing Magic, das eben halt Aufräumen mehr macht als nur ein ordentliches Zuhause. Und das hat mich so fasziniert. Und jetzt, wenn ich mit anderen Consultants, wir sind mittlerweile so 250 weltweit, wenn wir so darüber sprechen, dann ist es auch immer wieder das, was uns faszinierte. Wenn man dieses Buch gelesen hat, man legt es eigentlich nicht außer Hand. Es ist zu vielen, sehr vielen so gegangen. Also es hat irgendeine Magie.
Okay, das heißt, man räumt nicht nur auf, das ist nur das ersichtliche Resultat der Methode, sondern es macht auch etwas mit einem.
Genau. Also diese Grundidee ist immer, dass es Spark Joy, oder wir sagen den Joy-Check, dass wir Dinge uns für, also aktiv für Dinge entscheiden, die wir behalten wollen. Wir sortieren nicht aus, sondern klingt zwar ein bisschen ähnlich, ist aber eine andere Herangehensweise. Und das überträgst du nachher auf andere Lebensbereiche auch. Wenn du das erstmal mit dir trainiert hast, die Dinge zu behalten, die du wirklich von dir aus gerne magst und behalten möchtest und nicht, weil es vielleicht ein Geschenk ist oder so, dann hinterfragst du vielleicht auch manche Freunde, Freundschaften, Bekanntschaften, vielleicht deinen Job, Hobbys, Routinen, Essensgewohnheiten, solche Sachen. Es geht weiter.
Also es ist wie ein Coaching quasi.
Ja, man, okay. man lernt, mit sich ehrlich zu werden und auch zu stehen. Und das ist das Tolle.
Jetzt sind wir zwei Familienväter. Marco hat zwei Kinder, ich habe einen. Und wir haben ja auch eingangs schon gesagt, Familie ist schon mal sehr viel Chaos. Mhm. Und wer nimmt denn so eine Methode in Anspruch? Also wann würde ich zu dir kommen als Familienvater beispielsweise?
Also in der Regel sind es doch eher die Frauen, die den ersten Schritt machen. Generell kann man sagen, derjenige oder diejenige, die sich einen Coach da zur Hilfe holt, sind Leute, die eben halt nicht nur das Buch lesen brauchen, um eine Anleitung zu haben, die dann einfach auch vielleicht mittendrin den Mut verlieren oder eigentlich auch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also die praktisch mehr brauchen als nur das Buch oder die Clips auf YouTube.
Okay, das hört sich jetzt so ein bisschen an nach Messi-Haushalten, die du besuchen würdest. So ist es aber wahrscheinlich gar nicht, oder?
Nein, für einen Messi-Haushalt bin ich nicht ausgebildet. Und die Leute haben noch mehr Probleme als nur unordentlich sein. Ich war in einem Messi-Haushalt und ich konnte 3 Nächte danach nicht richtig schlafen. Das hat mich doch sehr mitgenommen. Wow. Die Not, die diese Menschen haben. Da habe ich dann ganz freundlich und höflich versucht, zwischen den Zeilen zu schreiben, dass sie einen anderen Spezialisten brauchen. Aber ja, die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt welche, die sind richtig straight und sind nicht so emotional. Die sagen dann eben halt, wenn man durch die Kategorien geht, behalte ich nicht. Da sind sie ganz klar. Aber es gibt welche, die, sag ich mal, bei einem T-Shirt oder so schon irgendwie mehr als 5 Minuten brauchen, zu überlegen. Und die brauchen dann Hilfe. Also so ein bisschen Guidance.
Mhm. Also die nicht so ganz entscheidungsfreudig sind.
Ja, und auch irgendwie größere Aufgaben vielleicht nicht so gern angehen. Das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit einer Steuererklärung, ne? Es gibt welche, die sagen zack, zack, zack und welche, die schieben das endlos vor sich her. Und die haben dann ja auch dann ein großes Feld zum Aufräumen, die eben halt sich nicht da so ranwagen.
Aber wie ist das dann, wenn du eine Klientin hast, die dich beauftragt, ist ja immer ein Besuch vor Ort wahrscheinlich Bedingung. Ja. Wie ist das, wenn man dann in das Zuhause einer ganzen Familie kommt? Weil letztendlich ist es ja nur eine, die scheinbar die Notwendigkeit sieht, dass da in Sachen Chaos und Ordnung etwas sich ändert. Und dann existieren ja dann aber noch andere Familienmitglieder. Wann werden die denn ins Boot geholt? Also wir zum Beispiel sind eine 4-köpfige Familie, meine Frau, ich und 2 Kinder. Wenn meine Frau dich jetzt engagieren würde, würdest du irgendwann bei uns zu Hause in der Tür stehen? Und dann würde meine Frau sagen, ach übrigens, heute Nachmittag kommt eine gute Freundin vorbei? Oder wie läuft das in der Praxis?
In der Praxis wird es so sein, also erstmal ist das eine 1-zu-1-Sache. Also wenn mich jetzt deine Frau anrufen würde, dann würde ich erstmal nur an ihren Kleiderschrank arbeiten.
Ah, okay.
Ne? Und wenn du jetzt dazu kämest und sagst, ach Mensch, finde ich auch toll, können wir das auch mit meinem Kleiderschrank machen, dann ist es natürlich kein Problem. Dann kann ich sagen, okay, jetzt machen wir deinen Bereich. Mit den Kindern kann ich auch arbeiten. Aber das ist eben halt dann, wenn es gewollt ist. Ne? Wenn die Frau sagt, um Gottes Willen, mein Mann, das müssen wir ja heimlich machen oder so, dann ist es eben nicht. Aber ich würde auch nur ihre Sachen dann sozusagen betreuen. Mhm. Ja, und keine anderen Sachen. Aber wenn das ein Familienprojekt ist, dann würde man das der Reihe nach machen oder so ein bisschen parallel arbeiten. Dann gibt es natürlich auch Gemeinschaftssachen, wie in der Küche und im Wohnzimmer. Da muss
ganz
man,
viel sozusagen.
Ja, ja, genau. Da muss man dann halt gucken, wie man das abspricht. Ne? Also es gibt Männer, die sagen, ach, ist mir eigentlich egal, welche Gläser da im Schrank sind, Hauptsache ich habe ein Glas. Und manche Männer sind da eben anders und dann wird das so ein bisschen gemeinschaftlich beraten. Aber es ist eigentlich schöner, ist es, wenn es 1:1 geht, weil ja jeder diese persönliche Entscheidung eigentlich treffen muss. Aber das ist dann eben halt so ein bisschen situationsabhängig. Da ist ja auch jede Familie ein bisschen unterschiedlich.
Jetzt warst du ja wahrscheinlich schon in so einigen Haushalten unterwegs. Fände ich ganz spannend. Also da siehst du, kriegst du ja ganz viele persönliche und intime Einblicke auch. Ja. Wer ist denn eigentlich unordentlicher, Kindermütter oder Väter?
Kann man nicht pauschal sagen. Es gibt, also ich habe manchmal das Gefühl, dass Männern das ein bisschen schwerer fällt, Ordnung zu halten. Aber das ist eine ganz subjektive Meinung sozusagen. Es gibt aber auch sehr ordentliche Männer. Also ich habe zwei gehabt in meinem Leben. Der eine war sehr ordentlich und der andere eben nicht. So 50-50. Mein Sohn ist sehr unordentlich, verstehe ich überhaupt nicht. Ich warte da immer noch, dass er sich ändert. Denke, er muss doch meine Gene haben. Es geht doch gar nicht. Aber wenn ich so anderen Leuten zuhöre, glaube ich schon, dass die Frauen irgendwie, weil sie auch mehrere Jobs irgendwie im Haushalt irgendwie haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele chaotische Frauen. Also schade, wir können das nicht so pauschal beantworten.
Und wie ist das bei den Kindern? Ich hatte ja anfangs schon gesagt, irgendwie, ich kenne eigentlich kein ordentliches Kind, außer Marie Kondo, habe ich jetzt gelernt. Aber ist uns Unordnung eigentlich in die Wiege gelegt und muss man Ordnung erst lernen?
Ja, also in die Wiege Unordnung würde ich nicht sagen, aber dieses Ordnung lernen, das fehlt. Wie man, also dieser Begriff Stammplätze ist ja in den 90ern sehr stark geprägt worden, dass das überhaupt so ja als positive Eigenschaft oder positives Idee praktisch proklamiert wurde, dass also jedes Teil an seinem Platz zurück sollte, dann braucht man es nicht suchen. Das hat meine Mutter schon mir als Kind immer aber auch gepredigt. Das habe ich Gott sei Dank gelernt. Als Teenager war ich aber nicht so ordentlich, wollte ich auch nichts von Ordnung.
Ist man zurückgefallen sozusagen?
Ja, also erst als ich ausgezogen bin, habe ich auch eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht. Da kam so beides zusammen, dass ich gemerkt habe, dass Mutti leider recht hatte. Und das praktisch lieb gewonnen und dann eben halt selber auch so toll gefunden, dass ich natürlich auch von Freundinnen hin und wieder gefragt wurde, ob ich bei denen dann auch mal aufräumen könne. Bei mir sieht es auch immer so toll aus. Also das hatte sich so entwickelt. Ich glaube einfach, das ist das, wenn man es nicht von zu Hause lernt, dann weiß man auch als junger Mensch nicht oder nachher als Erwachsener, wie man Ordnung hält. Außer man interessiert sich wirklich aktiv dafür und ist auch so eingestellt, dass man es so sehr aufgeräumt haben möchte. Also das ist so Eigeninitiative dann.
Also ich habe bei uns zu Hause immer das Gefühl, dass meine Frau und ich ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen.
Ja.
Nun sind unsere Kinder aber schon 10 und 13. Mhm. Und ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Nicht, dass ich meine Kinder nicht immer schon
angehalten haben.
Anhalte, Ordnung zu halten, aber noch hat es nicht so gefruchtet. Aber ab wann kann man ein Kind überhaupt dafür sensibilisieren? Weil es ist natürlich, erst sind sie so klein und niedlich und dann mache ich alles für sie. Und man neigt oder ich neige oftmals auch dazu, dann wirklich die Arbeiten weiterhin für die Kinder zu erledigen, obwohl sie natürlich auch irgendwie das eigentlich schon alleine könnten. Also sprich Sachen nachtragen, Jacken aufhängen, Schulranzen auspacken, Spielzeug wegräumen. Ab wann kann man denn da bei Kindern überhaupt anfangen, sie für diesen Ordnungssinn zu sensibilisieren? Gibt es da ein Alter, was man empfehlen kann?
Also ich habe mal von Erzieherinnen gehört aus dem Montessori-Bereich, so ab 3.
So früh schon tatsächlich?
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden von dem Anhalten, wie gutes Vorleben. Natürlich, wenn ich zusammen im Kinderzimmer schon recht früh anfange, mit dem Kind abends vorm Schlafengehen auch die Spielsachen schlafen zu schicken, sozusagen, wenn sie zurück in ihren Boxen gehen, vielleicht noch das ein bisschen irgendwie ausschmücke mit irgendwie, ja, jetzt sagen wir der Puppe auch mal gute Nacht oder so. Das kann man ja als Ritual irgendwie ganz nett gestalten. Also damit kann man sicherlich anfangen und Eltern, die ordentlich sind, sind auch erstmal ein gutes Vorbild, damit das Kind auch erstmal weiß, was heißt denn auch Ordnung.
Ja, also ordentliche Eltern kriegen auch ordentliche Kinder.
Ja, habe ich bei mir.
Muss ich natürlich jetzt einmal scharf nachdenken, was bei mir da falsch gelaufen ist. Nee,
vielleicht nicht, aber bei meinem Sohn hat es leider auch noch nicht gefruchtet.
Ja, es nimmt den Druck so ein bisschen von mir.
Die Hoffnung aber nicht auf. Aber natürlich, wenn ich ein ganz unordentliches Zuhause habe, dann sehe ich das auch, dass die Kinder auch völlig überfordert sind. Man muss ja auch so ein bisschen die Sicht, also es geht uns ja allen so, die Welt draußen ist ja schon sehr, sehr komplex. Und wenn ich dann noch zusätzlich diese Stressfaktoren habe, dass ich ständig was suchen muss, das ist für uns Erwachsene schon anstrengend. Aber man muss sich mal auch in eine Situation des Kindes versetzen. Die haben einen vollen Stundenplan, die haben eine anspruchsvolle Schulsituation oder Kindergartensituation. Das ist ja schon, da draußen ist ja schon immer viel los. Es ist laut, es sind viele Leute und sind sehr getaktet. Und wenn man dann noch so ein Chaos zu Hause hat, eigentlich tut es dem Körper bzw. dem Geiste dann mal ganz gut, wenn es mal so eine klare, übersichtliche Situation hat, wo man auch einfach mal runterfahren kann. Also das ist.
Aber sagt man nicht eigentlich immer, das Genie beherrscht das Chaos?
Ja, weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, ob das eine gute Ausrede ist.
Wahrscheinlich ist es eine gute Ausrede, zumindest für meinen Schreibtisch.
Ich glaube, Genies haben nicht so einen geprägten Ordnungssinn. Ich sehe das bei meinem Partner, da ist das auch so. Er ist auch so der Daniel Düsentrieb und hat und es tut ihm aber gut, dass ich im Hintergrund die Sachen dann wieder dahin räume, wo sie hingehören oder weiß, wo die Sachen sind. Also ich gebe ihm ein ganz gutes Gerüst eigentlich, einen guten Rahmen, in dem er kreativ sein kann. Also weiß ich nicht.
Aus deiner Erfahrung heraus, auch wieder, weil du ja wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Haushalten bisher warst und wir haben ja auch so ein bisschen gelernt, also dass viele Mütter und Frauen eben auch so, sagen wir mal, den Haushalt schmeißen, auch wenn das wahrscheinlich eher ein verstaubtes Rollenmodell ist.
Was bei dir immer weiter, und mir ist das anders.
Bei dir und mir ist das anders, natürlich. Aber also wie hoch, also wie viel, nein, was, also wie soll ich sagen, wie soll ich fragen?
Ordne erstmal deine Gedanken.
Ja, Flo. Genau, Ordnung ist das halbe Leben, fängt im Kopf an. Wie viele Mütter waren dabei, die von sich aus gesagt haben, das Chaos in dieser Wohnung, das nervt mich und ich möchte endlich mal was ändern, damit weniger Überforderung vielleicht beim Kind auftaucht oder weil man vielleicht auch die Hoffnung hat, dass sich irgendwas im Zusammenleben ändert?
Ja, ich habe viele Kunden, die alleinstehend sind oder diese Empty Nesters sozusagen, die Mütter, die jetzt, wo die Kinder ausgezogen sind, aber auch Familien. Ist es so Drittel, teilt sich so auf. Also ich habe jetzt nicht nur Mütter.
Auch Väter bzw. Männer auch schon dabei gibt.
Ja. Aber die Situation ist eigentlich immer die gleiche. Die Kinder bringen natürlich noch zusätzlich einen Stressfaktor mit, indem sie eben halt noch nicht so diesen ausgeprägten Ordnungssinn haben. Und ich finde, es gibt ja auch so eine Alltagsunordnung und eine grundsätzliche Unordnung, ne? Also gutes Vorleben ist immer gut. Und ich finde auch, deswegen ist es besonders vielleicht für Väter auch interessant, diese KonMari-Methode, weil eben halt man diese Familiensituation ist ja sowieso schon so komplex. Und wenn jetzt zum Beispiel jedes Familienmitglied weiß, wo die Dinge hingehören, wo man sie zurückbringen kann oder wo man sie auch findet, wenn man sie braucht, das ist ja schon mal ein Bereich, der weniger problematisch ist. Das tut ja allen gut. Also natürlich ist das in der Regel die Mutter, die anruft, aber wenn der Vater natürlich mit ins Boot geholt werden kann, weil er das möchte, kann ja nicht gezwungen werden, aber wenn er da positiv und offen ist, dann ist das für die Gesamtsituation natürlich die beste Und das kann man natürlich auch super toll auf das Kind übertragen und sagen, guck mal hier, die Schere gehört immer dahin und wir würden uns freuen, wenn sie dann auch von dir dahin, ne? Und dann wird das Kind das vielleicht auch toll finden. Also ich merke das bei meinem Sohn, er weiß, wo meine Sachen sind. Und das findet er, glaube ich, ganz toll, weil er kann sich auf mich total verlassen. Wenn er seine Kopfhörer wieder irgendwie verklüngelt hat, er weiß, wo Muttis sind. Das
also, und wenn er dann Muttis verloren hat,
dann, muss ich suchen und dann gibt es schon mal wieder Konflikte, weil ich das natürlich nicht so toll finde, wenn er dann meine nimmt, weil er seine nicht finden kann. Aber er sieht natürlich den Vorteil, ne? Dass er weiß, also in der Not kann er auf Mutti zurückgreifen und die Sachen sind auch immer da, wo sie sind. Deswegen finde ich das für Väter auch auf jeden Fall positiv und ich denke mal, man kennt ja diese Beziehungsprobleme, dass eben halt einer, wenn einer eben viel unordentlicher ist als der andere, dass das eben auch die Beziehung noch belastet. Also nicht nur das Familienleben, sondern wenn man keine Kinder hat,
ja.
Auch die Beziehung muss nicht, aber...
Aber gibt es, also kann man die Menschen generell in ordentlich und unordentlich einteilen? Und kann man jemanden, der unordentlich ist, auf ordentlich trimmen? Oder ist das ein Naturell, was man entweder und ein Talent, was man entweder hat oder nicht hat?
Schwierig. Also ich glaube, der Mensch muss es selber wollen. Also wenn er genervt ist von seiner Unordnung und auch dem Zeitverlust, also ich kann euch ja mal eine Quizfrage stellen. Was meint ihr denn, wie lange der Mensch täglich im Durchschnitt mit Suchen verbringt?
Im Internet oder?
Ja, so generell eben im Haushalt oder vielleicht auch auf der Arbeit.
Boah, täglich, durchschnittlich?
Täglich, im Durchschnitt.
Ich sage eine Stunde.
Ja, ist schon nicht schlecht. Und was meinst du?
Ja, hätte ich jetzt, also...
Es ist eine Dreiviertelstunde.
Okay. Dreiviertelstunde.
Aber überleg
aber
mal.
Aber schon ganz schön lang irgendwie.
Genau, in einer Dreiviertelstunde kann man Sport treiben oder sich nett mit Leuten verabreden oder irgendwas aktiv Nettes also im Internet.
Also jeder muss Workout tun, als, ja. Als was zu suchen.
Und
was ja, wir immer das Kuscheltier gesucht haben, meiner Tochter, als sie ganz klein war. Und unter das Kuscheltier konnte sie nicht einschlafen. Und
da hatte man nochmal richtig Alarm.
Das hat den Durchschnitt gleich nach oben getrieben.
Ja, auf jeden
gut,
Fall.
Aber das ist ja ein verloren gegangenes Teil irgendwie, ne? So
naja, nein, sie hat ihn einfach irgendwo liegen lassen in der Wohnung.
Ja.
Er war nicht verloren, er hatte halt... Aber welchen Platz hat auch ein Kuscheltier sozusagen, wenn es darum geht, einen angestammten Platz zu definieren für jeden Gegenstand?
Ja, entweder auf dem Regal oder wenn man irgendwelche so Kindermöbel hat, ne? Oder im Bett oder unterm Bett in der Schublade, je nachdem, wie alt das Kind ist.
Aber gutes Stichwort, was könnte man jetzt Väter für Tipps mitgeben, damit man keine Dreiviertelstunde... Kuscheltier das nächste Mal so.
Ja, also ich kann ja vielleicht mal die KonMari-Methode erzählen, wie die sich von anderen Aufräummethoden vielleicht unterscheidet. Also wir räumen nach Räumen auf, nach Kategorien auf und nicht nach Räumen. Das heißt, dass wir also zum Beispiel erst bei der Kleidung anfangen. Das ist
also
auch,
Kleidung wäre eine Kategorie.
Genau. Mhm. Und egal in welchem Raum sie sich befindet, also manchmal geht es über 3 Stockwerke. Ne?
Mhm. Also es ist nicht nur der Kleiderschrank im Schlafzimmer, wo halt die Kleidung ist.
Sondern auch die Gartenklamotten im Keller oder sonst wo. Und das wird dann alles auf einem Bett zum Beispiel auf einen Punkt oder Platz zusammengetragen. Und der Berg ist in der Regel viel höher, als die betroffene Person dachte.
Ja.
Und das ist erstmal eine Schocksituation und das ist auch Absicht. Damit man auch erstmal davon überzeugt ist, dass das auf jeden Fall zu viel ist und dass man das ja gar nicht alles anziehen kann. Genau, und die Kleidung ist auch die einfachste Kategorie. Da fällt es einem am leichtesten zu sagen, trage ich noch oder nicht oder mag ich nicht. Oder ja, und dann geht das eben halt über Bücher, über Papiere zu so Küchensachen und Sachen, die sich im Wohnzimmer befinden, Badezimmer, bis hin zu den Dingen, an denen wir emotionale Bindungen haben, weil sie aus der Kindheit sind oder was weiß ich, irgendwie Konzertkarten.
Okay, also das können dann sowohl Kleidungsstücke sein, also das können ja, Gegenstände aus den Kategorien vorher sein.
Richtig, genau. Oder irgendwelche Bilder, so genau. Und dann ist es noch, dass wir eben halt, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, uns aktiv dafür entscheiden, was wir behalten wollen. Und dann entscheiden, mit was mit den Dingen passiert, die wir nicht mehr behalten wollen, ob wir sie spenden oder in so eine Altkleidersammlung geben oder vielleicht sogar wegschmeißen müssen, weil sie nicht mehr funktionieren oder aus hygienischen Gründen eben halt nicht aufbewahrt werden oder weitergegeben werden kann. Genau. Und dann ist es ja noch Ihre Faltmethode, die Sie, die sehr zu diesem Erfolg auch beiträgt.
Die auch am bekanntesten wahrscheinlich ist, wahrscheinlich auch einfach, weil man das natürlich sehr gut im Bild festhalten kann.
Ja, genau. Dass wir die Sachen nicht mehr übereinander stapeln im Schrank, sondern am besten Fall ist immer noch eine Schublade, aber eben hintereinander eben zu so kleinen Rechtecken zusammengefaltet. Und dadurch kann man auf Anhieb sehen, wo sich das T-Shirt befindet im Schrank. Oder ich nehme zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich die Sachen auch so 1:1 von Schrank in Koffer und wieder
dafür
zurück.
Ist es sehr gut.
Also im Grunde besteht die Methode aus zwei Schritten, nämlich erstmal sich zu reduzieren, was brauche ich nicht, und dann im zweiten Schritt das Aufräumen.
Ja.
Also das Verbleibende sozusagen wieder verstauen, nachdem man das alles aufs Bett gelegt hat.
Genau. Und dann neue Stammplätze vielleicht auch finden, alte wieder besetzen oder neue finden, je nachdem.
Gibt es drei Sachen, auf die jeder Mensch verzichten kann?
Oh.
Also ich weiß, das ist ja eine sehr persönliche Beratung. Man muss zu jedem nach Hause gehen, man muss sich die Situation angucken, die Wohnung, die Familie. Aber fallen dir drei Sachen ein, wo du pauschal sagen kannst, so, ich brauche eigentlich kein Schwein?
Also ganz ehrlich, also es gibt so ein Kaffeehersteller.
Da kriegt man,
da kriegt man regelmäßig seine Kataloge oder deren Kataloge in Briefkasten geworfen. Und wenn ich den durchblätter und dann da so ein Muffin-Karussell sehe, da habe ich die Idee, dass ich denke, wow, was die Welt nicht alles braucht. Oder irgendwelche, da gab es jetzt eine Flasche, die man so, wenn man so Sport treibt, so gern immer so eine halbe Liter Flasche irgendwie. Und in dem Deckel war so ein integrierter Zähler. Dass ich dann also weiß, am Tag, ob ich jetzt, was weiß ich, einen halben Liter, einen Liter, je nachdem, ne, wie oft ich sie wieder befüllt habe, der zählt dann mit.
Okay, also je spezialisierter die Gegenstände, desto leichter kann man eigentlich auf sie verzichten.
Ja, fand
also,
ich.
Also auch Kiwischäler und Mangoschneider finde ich auch immer, die gibt es auch ab und zu.
Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Mikrowelle, aber auch aus anderen Gründen, wo ich finde, also ich versuche so wenig Küchengeräte zu haben, wie es geht. Also da auch nicht jeden Schnickschnack mitmachen, also was weiß ich, was da manchmal in den Haushalten steht, von Thermomixer bis sämtliche Küchenmaschinen und Brotbackautomat, ist auch nie Brot gebacken, ne? Das ist also da neigen Leute schnell zu, nur weil es jetzt gerade neu ist auf dem Markt, dass man sowas haben muss.
Also ich gehe gerade in meinem Kopf so unsere Wohnung durch.
Und ich habe schon eine Gänsehaut gekriegt. Also ich habe im ersten Moment dachte ich so, oh, ich lade Patricia mal ein. Und als sie dann aber sagt, wir schmeißen alles aufs Bett, dachte ich so, nee, da kriege ich jetzt schon Schweißausbrüche irgendwie.
Ja, ähnlich geht es mir gerade. Weil ich habe noch so viele alte Hemden beispielsweise, weiße Hemden. Ich musste ja auch mal Anzug tragen in meinem beruflichen Leben. Und ich habe aber diese Hemden noch, diese weißen, aber ich habe sie seitdem nie wieder getragen. Die hängen seit Jahren in meinem Schrank.
Vielleicht reicht eins. Falls du mal jetzt so einen Anlass hast, wo du weißt, okay, ein weißes Hemd ist hier jetzt angebrachter als ein hellblaues vielleicht oder so.
Okay, also Küchenmaschinen, weiße Hemden. Ich wollte ja eigentlich drei Gegenstände haben, aber ich ahne, in welche Richtung es geht.
Also Computer, Handy.
Kann man wahrscheinlich auf sehr vieles verzichten.
Ja, man muss ja nicht unbedingt verzichten, aber man muss es aus den richtigen Gründen aufheben. Weil man da selber hintersteht. Und einen Brotbackautomaten, den ich nicht benutze, da kann ich auch ehrlich sagen, okay, das war ein Fehlkauf. Da hängt mein Herz jetzt nicht dran und ich benutze es auch nicht. Da kann man dann, genau, aber der Nachbar oder die Nachbarin, die benutzt den, was weiß ich, dreimal die Woche. Das kann man so pauschal ja nicht sagen, aber man muss es eben halt aus den richtigen Gründen ausheben. Oder was auch zum Beispiel ist, wenn ich Gegenstände geschenkt bekomme. Ne? Die gut gemeinten Bücher, wo andere von begeistert sind, denken, oh, das musst du unbedingt lesen, ganz tolles Buch, aber das Thema interessiert einen leider nicht. Oder auch, ich habe das Problem, ich habe eben keine Eltern mehr und habe dann aber auch vorher schon immer was von meinen Eltern bekommen, weil sie dachten, ich würde das gut finden. Und dann fühlt man sich so verpflichtet. Und da den Frieden mit sich zu finden und sagen, nein, meine Mutter hat es mir eben nicht geschenkt, dass ich mich verpflichtet fühle, das ein Leben lang aufzuheben, sondern dass ich das auch dann dem Gegenstand gerechter werde, wenn ich es weiterreiche und vielleicht jemand da gibt, der sich da viel mehr darüber freuen kann und es viel besser gebrauchen kann als ich. Das ist in dem Gegenstand gegenüber irgendwie ein bisschen fairer.
Kann man sagen, wie alt die Marie Kondo-Methode ist?
Oh.
Also ich weiß nicht, an was man das festmacht sozusagen.
Ja, ist schwierig.
Buch, an der Serie.
Wann
kamen
die Bücher denn raus? 2013? Also ich habe das, oder 2011. Also es ist in Amerika schon viel populärer gewesen, viel eher als hier in Deutschland. Mhm. In Deutschland ist es eigentlich erst durch die Netflix-Verfilmung richtig bekannt geworden, also erst praktisch ein Dreivierteljahr. Mhm. In Amerika ist es anders. Und in Amerika haben die Leute auch per se nicht so ein Problem, sich einen Consultant ins Haus zu holen. Das ist in Deutschland, glaube ich, auch nochmal eine andere Kultur hier. Ne?
Wenn man dann einmal nach Amerika schaut, hat sich denn innerhalb der Methode was aufgrund der Digitalisierung der letzten Jahre verändert?
Man kann auch mit seinen digitalen Medien kann man auch die KonMari-Methode machen. Klar, man kann die eingehenden E-Mails, also jedenfalls die Anzahl ziemlich klein halten. Und da gibt es die Kategorie Papiere bei der KonMari-Methode und die kann man 1:1 auf digitale Sachen übertragen. Ja, also dass man nur noch 3 Kategorien hat, Sachen, die man unbedingt in den nächsten Tagen erledigen muss, welche die mittelfristig aufzubewahren sind. Das sind zum Beispiel Kontoauszüge oder Mietsachen. Das kann man ja auch alles scannen. Ne? Also wo man weiß, man Rechnungen, ne, die man so hat, aufheben muss für einen kurzen Zeitraum, aber nicht für ewig. Und dann eben halt die Sachen, die man dauerhaft braucht. Da kann man dann eben halt gucken, gut, jetzt hat man eine Geburtsurkunde in der Regel in Papierformat. Aber vielleicht gibt es auch digitale Sachen, also Fotos zum Beispiel. Ne? Da kann man natürlich auch genauso gucken, welche möchte ich immer aufheben und welche können dann auch mal gehen.
Jetzt, also man kann im Grunde genommen die Methode wirklich auf ganz viele unterschiedliche Bereiche anwenden. Wie ist es denn dann, also wie erfolgreich oder nachhaltig kann diese Methode denn sein? Also räume ich damit einmal auf?
Beantwortet. Once and for all.
Okay.
Und nie wieder.
Dann in einem Monat wieder, wenn
Nein.
ich...
Wir kennen keine Rückfälle.
Okay.
Weil es macht viel Arbeit. Wenn man wirklich alle 5 Kategorien, und ich habe jetzt eine Kundin, bei der räume ich schon ein Dreivierteljahr auf, seit Februar.
Wirklich?
Ja. Und nur Papier, fast nur ihr Büro.
Wow.
Also Kleiderschrank habe ich natürlich angefangen, aber ich weiß nicht, wie viele Sessions ich schon jetzt in ihrem Papier reingesteckt habe. Das ist sehr umfangreich. Und
also Lernen über Leiden.
Ja, genau. Ja, und es macht zu zweit ja auch viel mehr Spaß. Also es ist nicht nur Leiden, aber es ist natürlich auch ein Angehen, das macht man nicht so oft. Und das möchte man sich nicht. Und wenn man seine Schubladen aufmacht und man sieht, dass das alles so ganz nett drin ist und also man möchte sich das auch nicht wieder kaputt machen, indem man einfach was reinwühlt. Also dann ist eher so eine Zwischenlösung praktikabel, jetzt zum Beispiel mit der Wäsche oder bei mir ist das auch, wenn ich abends mal spät nach Hause komme. In der Regel zum Beispiel räume ich immer meine Handtasche aus und lege mein Portemonnaie, mein Handy und so alles auf die Stammplätze zurück. Ich habe so die erste Schublade, Kommode, wo ich die Sachen dann aufbewahre. Aber natürlich, wenn ich dann abends um 12 nach Hause komme und irgendwie schon halb schlafe, dann stelle ich die Tasche einfach nur ab und ich mache es den nächsten Morgen. Oder bei der Wäsche eben, wenn ich jetzt, ich kann draußen aufhängen, wenn ich dann in dem Moment da so nicht zukomme, weil vielleicht gleich noch Besuch kommt oder sowas, ja, dann lasse ich den Korb eben halt nochmal stehen. Aber ich würde jetzt ja nicht die Sachen nehmen und dann in die Schubladen stopfen.
Ich würde ja total gerne mal zu dir kommen und schauen, was du lebst, anstatt dass du bei uns vorbeischaust.
Ich gebe auf Workshops.
Zu Hause?
Nein, ich werde dann eingeladen zu Gruppen irgendwie oder Freundinnenkreise oder so und dann zeige ich in der Regel, also ich habe einen Lions Club, habe ich zum Beispiel auch jetzt letztens einen Vortrag gehalten und in der Regel zeige ich meine Fotos.
Ah, okay, gut.
Also das ist quasi die nächste Tupperwaren-Party.
Genau.
Wir laden uns einen Consultant.
Ich habe noch, Entschuldigung, eine Frage, eine abschließende aus meiner Sicht zum Thema Männer und Frauen, Väter und Mütter. Haben die tatsächlich ein anderes Verständnis für Ordnung und Chaos und haben sie andere Probleme beim Thema Aufräumen? Oder ist das wirklich durch die Bank, gibt es sowohl den einen als auch den anderen in jedem Geschlecht?
Ja, würde ich sagen.
Also man kann, ich hätte jetzt befürchtet, dass also ich höre, Männer sind unordentlicher. Das kannst du an dieser Stelle nicht bestätigen.
Ich persönlich habe das Gefühl, dass mehr Männer unordentlich sind. Aber ich kenne ja nicht alle Männer. Also das ist ja nicht repräsentativ. Ich müsste ja eine Umfrage machen.
Okay, also aus dem
Bauch
raus.
Das ist auch mit Modesinn irgendwie. Ne? Also es gibt natürlich Männer, denen ist das völlig egal. Aber es gibt auch Frauen, denen das egal ist, wie sie rumlaufen. Also ich finde, da gibt es auch die und die. Natürlich sind es vielleicht eher die Frauen. Aber ist das vielleicht unsere Wahrnehmung oder ist das wirklich so? Also,
ich bin auf Langzeitstudien gespannt.
Ich weiß nicht, wie ist denn eure Wahrnehmung da?
Ich halte mich für total ordentlich. Das wird meine Frau vielleicht noch anders sehen, ich weiß es nicht.
Das ist ja aber auch eine Sache des Vergleichs. Es gibt ja ordentlich, sehr ordentlich, penibel zu okay, unordentlich, extrem unordentlich. Da gibt es ja auch...
Okay, eine große Bandbreite.
Ja, also ich glaube, es kommt auf den Bereich drauf. Ich kann in manchen Bereichen, kann ich glaube ich schon sehr penibel sein. Und in manchen bin ich totales Chaos-Freak.
Weil du es nicht willst oder vielleicht auch nicht für wichtig erachtest. Ne?
Ich finde die Perspektive, inwiefern, also welche Priorität hat dieser Bereich für einen selber?
Genau.
Wenn ich mein E-Mail-Postfach anschaue, dann habe ich so eine lange Liste an Ordnern mit Unterordnern, wo ich alles immer schön weit reinordne über den Tag hinweg, sodass mein Postfacheingang relativ klein ist. Weil für mich das schon, wenn ich morgens anfange, wenig E-Mails, die meisten habe ich dann von Marco. Die muss ich dann auch nochmal rekrutieren.
Ich bin der Grund für dein Chaos.
Nein, aber ich finde das spannend, weil das ist die Perspektive. Ich glaube, da gibt es noch jede Menge Fragen, die wir haben würden sollen.
Genau, ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal in unserem Kopf ordnen und dann geht es zu Hause los.
Wir haben eine allerletzte Frage.
Ja.
Wir haben eine Playlist auf Spotify, wo wir von Folge zu Folge immer wieder neue Lieder hinzunehmen. Einfach weil Musik
lustig ist. Und mit Musik putzt es sich ja auch besser, glaube ich.
Richtig. Und wir haben, also unsere Frage wäre, welches Lied möchtest du gerne auf diese Playlist mit drauf packen? Fällt dir was ein? Gibt es irgendein Lied zum Thema Aufräumen?
Nee, das glaube ich nicht. Also würd mich freuen, wenn es sowas gäbe. Untidy My Life oder so. Nee. Also im Moment fände ich Castles, finde ich richtig cool, das Lied.
Castles?
Es ist in den Top
20
oder
dann,
so.
Okay, dann werden wir das in den Charts auch finden.
Das spricht für unsere Aktualität.
Castles. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich höre sehr selten Radio, das ist mein...
Ah, okay, ja.
Okay, also das ist sozusagen, das ist auch ein Lied, was du durchaus anmachst, wenn du mal sagst, so, jetzt muss mal wieder Ordnung gemacht werden hier.
Ja, das brauche ich ja nicht. Putzen muss ich ja.
Bei Klienten vielleicht.
Ich muss ja, es ist bei der KonMari-Methode ist der Rat, nichts anzuhaben, was einen ablenkt, weil man ja immer sich fragen soll, does it spark joy? Und wenn ich jetzt meine Lieblingsmusik habe oder so, das ist vielleicht wie, wenn ich ein Glas Sekt dabei trinke oder so.
Okay, also das macht man sozusagen in einem nüchternen Zustand, die KonMari-Methode. Aber wenn es um das profane Putzen geht, Staubsaugen, da ist Musik erlaubt.
Bei mir ja.
Und da hören wir demnächst jetzt
Castles.
Okay, super. Okay.
Sehr schön. Vielen Dank, Patricia, dass du uns besucht hast.
Gerne.
Ja, war total spannend und interessant. Und ich gehe jetzt ganz inspiriert und mit dem Putzlappen nach Hause.
Ins Wochenende.
Ja.
Aber KonMari hat nichts mit Putzen zu tun.
Nee, aber es putzt sich natürlich dann auch leichter, wenn alles ordentlich ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein toller Nebeneffekt. Das stimmt.
In diesem Sinne.
Super. Vielen Dank, Patricia.
Danke.
Und wir sagen Tschüss.
Bis bald in 14 Tagen wieder.